Ich begrüße euch von Herzen zur Predigt heute Morgen. Die, die ihr als Gäste gekommen seid, als Freunde auch des Hauses, die, die hier zu Hause seid. Ich hoffe, dass unsere Gemeinschaft unter einem guten Segen, unter Gottes Segen steht. Und so wie ich euch versucht habe zu begrüßen, bin ich heute Morgen auch begrüßt worden, als ich in das Auto gestiegen bin, um hierher zu kommen. Ich war erst ein paar Meter gefahren, guck aus dem Seitenfenster raus und denke, na, wer ist denn das? Ich war es selbst. Die Außenspiegel waren nicht ausgeklappt. Und ich guckte in mein Gesicht hinein und dachte so im Stillen, na, was will er denn? Es geht also in der Verkündigung heute Morgen auch um mich. Natürlich spreche ich das Wort Gottes auch zu mir selbst. Die Sache mit der Selbstsicherheit, da haben wir alle ganz unterschiedliche Erfahrungen, denke ich, die wir teilen oder manchmal vielleicht so als Stolpersteine nicht so gerne teilen, je nachdem. Aber wenn es uns tatsächlich gelingen sollte, auch über das zu sprechen, was uns nicht gut gelingt, vielleicht könnten wir an diesen Stellen eine besondere Nähe erzeugen, vielleicht auch eine Idee von Heilung bekommen. Also wie gelingt Zusammenleben, so mein Untertitel. Und da ist mir im vierten Kapitel des Jakobus so ein bisschen was entgegengekommen, wo ich denke, da kann man diesen Gedanken versuchen festzumachen. Wir wissen ja, dass der Jakobus in seinem Brief so verschiedene Lebensthemen nacheinander abarbeitet und dann zeigt er immer wieder, wie denn dann ein Jesus-gemäßes Leben aussehen sollte oder könnte. Und gegen Ende seines Briefes, da bemüht er zwei Lebensmodelle, zwei Lebensüberzeugungen, von denen er sagt, das ist ein absolutes No-Go. Wenn du Christus nachfolgst, das geht gar nicht. Und Jakobus ist in seiner Sprache doch sehr, sehr direkt. Wir werden das gleich sehen. In Kapitel 4 schreibt er das eine Modell auf und in Kapitel 5 kommt dann das zweite gleich dazu. Und man erkennt es insbesondere daran, dass er es mit demselben Wort einleitet, nämlich nun zu euch. So, mit dem Unterton, mit euch habe ich auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Mit euch muss ich auch noch mal ins Gericht gehen. Denn sie hatten sich offensichtlich nach seiner Beobachtung einen Lebensstil angeeignet, man sagt, das geht so nicht. Und die erste Gruppe, um die es geht, die er hier anspricht, das sind die Selbstsicheren, die unabhängigen Lebensplaner. Und die zweite Gruppe dann in Jakobus 5 sind diejenigen, die auf Kosten anderer in Luxus und Reichtum leben. Und diesen beiden Gruppen sagt er, jetzt hört mal zu, ihr müsst da ein bisschen was umstellen. Ich möchte euch korrigieren. Ihr braucht so ein bisschen Aufklärung für euren Weg. Und heute geht es um die erste Gruppe, Jakobus 4, 13 bis 17. Und da lesen wir mal Folgendes. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt ziehen. Wir werden ein Jahr dort bleiben, Geschäfte machen und Geld verdienen. Ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Ihr solltet vielmehr sagen, Wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Wer weiß also, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Der hat also Menschen vor Augen, die sind unglaublich eigenständig. Die machen Pläne. Heute oder morgen wollen wir in die Stadt ziehen. Wir wollen dort Geschäfte machen und viel Geld verdienen. Das kennzeichnet diese Truppe. Pläne machen. Sie sind also entschlossen. Die schieben nichts auf die lange Bank. Die sind spontan und mutig. Zweitens, sie sind sehr konkret. Die wissen genau, wo sie hinwollen. Die sagen nicht, oh, mal gucken, wir gehen mal dahin, mal sehen, was passiert oder so. Die wissen genau, wo sie hinwollen und was sie dort machen wollen. Und drittens, sie planen auch gleichzeitig ein bisschen länger. Sehr genau wollen sie ein ganzes Jahr investieren für ihre Sache. Die haben also einen langen Atem, um etwas aufzubauen. Die wollen dranbleiben. Die wollen nicht einfach mal so einen Versuchsballon steigen lassen. Und viertens, die sind sehr optimistisch. Die sagen, wir werden Geschäfte machen und Geld verdienen. Jawohl, die Reise soll sich lohnen. Die haben einen Businessplan im Kopf und sie rechnen sich aus, dass ihr Handel Gewinne abwirft. Also er hat eine Gruppe vor sich von Menschen, die sind entschlossen, die sind konkret, die sind ausdauernd, die sind optimistisch. Das ist doch wunderbar. Oder? Müsste man nicht fragen, Jakobus, was machst denn du hier? Du kritisierst die Leute mit diesen wunderbaren Eigenschaften. Wir wären froh, wenn wir davon einige hätten. Sind doch gute Eigenschaften. Aber das Problem scheint ja woanders zu stecken, nicht? Wir hatten ja gelesen in Versen 14 und 16, ihr wisst doch nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist denn euer Leben? Es ist nur ein Dampf, der kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Aber so gebt ihr großtuerisch mit euren Plänen an. Doch solche Angebereien sind ausnahmslos böse. Ich kann mich als Kind erinnern, wenn wir in den Gottesdienst gefahren sind, mein Vater und ich, der ja immer zur Vorbereitung auch gegangen ist, noch eine Stunde früher als alle anderen, ich habe ihn oft schon früher mit begleitet, dann sind wir auf dem Rückweg, ich komme aus Hamburg, dann am Hauptbahnhof umgestiegen und bevor wir in die S-Bahn rein sind, sind wir durch den Hauptbahnhof, durch die Wandelhalle, dann auf die andere Seite an den Übergang. Warum? Weil man da auf einer Brücke stand und hinten am letzten Gleis waren die Dampflokomotiven. Und wenn die dann Dampf machten und es zur Abfahrt trällerte, dann haben wir uns zusammen an das Geländer gestellt und dann kam die Lok auf uns zu und dampfte uns gleichwohl mit ihrem Wasserdampf ein. Für ein paar Sekunden, zack, waren wir im Nebel verschwunden. Und dann guckten wir uns an und wir freuten uns. Und was war passiert? Der Wasserdampf, der ist so aufgegangen in der Luft, dass er nicht mal bis zur Decke eine Wolke bilden konnte. Da war er schon wieder weg. Ein Dampf seid ihr, sagt Jakobus. Ihr steigt kurz sichtbar auf mit großer Kraft und zack, seid ihr schon wieder verpufft. Das Problem mit dieser Entschlossenheit, mit diesem konkreten Ziel, mit dieser Perspektive auf Langfristigkeit angelegt, mit diesem unbeugsamen Optimismus, ist, dass ihr es ja aus euch selber herausschöpfen wollt, dass ihr die eigene Quelle eurer Ideen seid. Alles gelingt, weil wir so toll sind. Und Jakobus malt ihn vor Augen, von denen er denkt, zwei Dinge müssten euch dabei bewusst sein. Zwei Dinge müssen euch bewusst sein. Ihr wisst nicht, was morgen ist. Also man kann optimistisch planen, aber er denkt sich, die müssten eigentlich auch die Unberechenbarkeit des Lebens mit einplanen. Keiner weiß doch, wie die Umstände morgen sein werden. Die Gegebenheiten können sich über Nacht verändern. Vielleicht stehen morgen feindliche Armeen vor unseren Grenzen. Die Ukraine hat das erlebt und ist noch mittendrin in diesem Chaos. Vielleicht überfallen morgen radikale Terroristen unsere Städte und Plätze. Die Nahostregion ist uns ein bitteres Beispiel dafür. Vielleicht sind morgen einige Landstriche überschwemmt. Auch das kennen wir aus den Nachrichten hier in Europa. Vielleicht legt morgen ein Virus die Welt lahm, wie in der Corona-Pandemie. Weltweit leben wir plötzlich in einer Zeit exorbitanter Teuerungen. Die Kaufkraft nimmt ab. Alles Dinge, von denen wir gedacht hätten vor kurzer Zeit, dass die vielleicht gar nicht geschehen. Plötzlich ist da so eine Veränderung über Nacht. Was daraus wird, weiß man nicht. Ich bin vor vielen Jahren einmal mutig nach Westafrika gereist, um dort zu arbeiten, in einem Leprahospital, und ich war unterwegs im Auftrag von ADRA. Hatte mich freiwillig gemeldet und kriegte auch ein freiwilligen Budget dafür. Hat meine Ausgaben nicht vollständig gedeckt, wie konnte es auch, aber ich war vor Ort versorgt. Ich kam dann zurück und war zur damaligen Zeit Schüler auf dem Newport College in England. Und wie das so ist, in diesem Trimestersystem muss man sich jedes Trimester immer wieder neu einschreiben. Und ich habe immer meine Kurse ausgewählt, und nachdem man das alles ausgewählt hat, kam dann am Ende der Cashier, der Schatzmeister, der Finanzminister der Schule und fragte, wo bleibt das Schulgeld? Und ich musste sagen, ich habe kein Geld. Wieso hast du kein Geld? Sag ich, weil mir noch kein Geld erstattet worden ist, auf das ich warte. Und dann guckt er mich an und sagt, na, wenn du kein Schulgeld hast, dann kannst du hier auch nicht studieren. Dann sage ich, was machen wir denn jetzt? Und der dort saß, der hieß Jean-Paul Trieb, das darf ich an dieser Stelle erwähnen, er war ein Franzose, und in seinem französischen Englisch sagte er dann zu mir, well, you pay next time. Und ich war erlöst. Next time kam, das nächste Trimester. Am Ende saß wieder Jean-Paul Trieb. Now can you pay the school fee? Kannst du das Schulgeld bezahlen? Ich sagte, ich habe kein Geld. Und sagte, well, you pay next time. Und ich sagte so, Herr, was ist los? Ich habe kein Geld, um diese Schule hier zu bezahlen. Was hast du denn vor? Ich wusste es nicht, was passieren könnte. Ich sah auch keine Möglichkeit, parallel so viel zu verdienen, dass es reichen würde. Und dann kam das dritte Trimester und er sah mich schon reinkommen und sagte, well, can you pay today? Ich sagte, Jean-Paul, I'm sorry, but I can't. Ich kann nicht bezahlen. Well, you pay later. Irgendwann, nach einem guten Dreivierteljahr, kam die Überweisung. Und ich wusste, eigentlich reicht das nicht so ganz. Aber dafür wird sich eine Lösung finden. Nun war es aber so, dass in der Zwischenzeit, das war 1985, ist die Kaufkraft des englischen Pfunds gesunken und der Dollar ist gestiegen. Ich wurde in Dollar bezahlt. Und dann bekam ich plötzlich so viel Geld, dass ich in einem Schlag das ganze Schulgeld bezahlen konnte und hatte noch etwas übrig für den Flug nach Hause. Preis den Herrn. Das war so eine tolle Erfahrung, die mir gelehrt hat, ich kann nicht überblicken, was kommt, aber bei aller Brüchigkeit, die in meiner Biografie da drinne liegt und das, was einem so passieren kann, da ist einer, der auf mich Acht gibt und Dinge mitregelt. Es war letztlich eine gute Erfahrung. Was sagt Jakobus? Was ist euer Leben? Ein Dampf, der nur kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet? Das Leben ist nicht berechenbar. Niemand weiß, ob nicht eins unserer Kinder morgen zum Sorgenkind wird. Vielleicht brauchen die Eltern plötzlich Pflege und Unterstützung. Vielleicht erwischt mich eine Diagnose, die mein Leben auf den Kopf stellt. Und Jakobus warnt. Und ich fragte mich, als ich das las, ist das nicht zu negativ? Ist Jakobus nicht zu pessimistisch? Ich habe solche Warnungen auch im Gemeindekontext sehr häufig gehört. Wenn Menschen oder Teams etwas vorhatten, das gesagt wurde, das wird nichts. Oder das machen die ja nur, um ihre eigene Spielwiese zu haben. Im zweiten Überlegen dachte ich, nee, der Jakobus ist nicht zu pessimistisch. Aber angesichts dieser überheblichen Sicherheit jener Leute möchte er sagen, es wäre gut, wenn ihr einen Halt habt. Ihr müsst in einer Abhängigkeit zu jemandem stehen, der euch hält, wenn das Ungeplante eintrifft. Worin habt ihr bei aller Überzeugung Halt, wenn es anders kommt? Und da ist er mit diesen Warnungen nicht alleine. Also drei Beispiele möchte ich mal geben. In Sprüche 27, rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein neuer Tag bringt. Oder Matthäus in der Bergpredigt sagt, darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass der Tag seine eigene Plage hat. Also da schwingt schon mit das Hoffnungsvolle wie auch das Schwierige. Oder super klar auch Lukas 12 im Gleichnis vom Bauern, du Narr, noch in dieser Nacht wird man das Leben von dir fordern. Wem gehört dann alles, was du dir angehäuft hast? Das Problem ist also, die Leute schmieden Pläne und Perspektiven ohne Gott. Und am Ende, wenn es gelingt, sind sie womöglich noch ungeheuer stolz auf ihre eigene Kraft und Fähigkeit. Und Jakobus kritisiert diesen Stil, diese stolze Selbstbestimmtheit. Sich nur an den eigenen Fähigkeiten zu orientieren, wo doch immer noch unbekannte Variablen im Ganzen vorhanden sind. Jakobus macht deutlich, dass es davon eine Reihe Unbekannter gibt. Und deshalb sollte man es nicht unabhängig von Gottes Willen durchführen. Aber vielleicht müssen wir zugeben, dass wir selbst manchmal auch so unterwegs sind. Meine damalige Vereinigung schickte mich bei einer Versetzung in ein Gebiet in der Nähe von Lüneburg zusammen mit meiner Frau und unsere kleine Tochter, einen schönen kleinen Städtchen Winsen an der Luhe, mit dem Auftrag, mach mal was Neues. Die Gemeinde braucht Erneuerung. Oh, und dann dachte ich, naja, so lange ist die Ausbildungszeit ja noch nicht her, jetzt krempel mal die Arme hoch und los geht's. Und dann haben wir uns einen Plan zurechtgelegt. Und ich war auf dem Amt der Statistik der Stadt, ich war beim Bürgermeister, ich habe gefragt, was braucht die Stadt? Und da fehlte es an Einrichtungen für Kinder und Jugendliche. Und dann dachte ich, naja, unsere Pfadfinderei, die könnte da eigentlich einen ganz guten Platz einnehmen. Wie machst du es denn nun? Und habe mich bei den Schulen beworben, um dort für die Pfadfinderei zu werben. Und einige Schulen waren dann auch offen und haben mich in verschiedene Klassen reingelassen. Auch beim Stadtfest durfte ich einen Stand aufmachen mit einer Kote, die Pfadfinderei vertreten. Und nachdem wir nun auf diesem Weg unterwegs waren, mittlerweile schon anderthalb Jahre, und ich dachte, meine Güte, wo geht denn das eigentlich hin hier? Da erschien plötzlich ein Artikel in der Lokalzeitung mit einer kleinen Warnung, dass da eine Sekte unterwegs ist, die Kinder wegfängt. Und ich dachte, was ist denn da los? Und bin dann zum Bürgermeister hin, habe ihm das gezeigt. Und seine Frau, die Frau vom Bürgermeister, kriegte das mit. Und sie wandte sich einen Tag später an mich und sagte, Herr Rösler, machen Sie sich keine Sorgen. Wir machen Folgendes, Sie gründen einfach diese Pfadfindergruppe, egal wie viel das sind. Und dann kommen mein Mann und ich dahin, und wir eröffnen das Ganze und dann kriegen Sie auch einen schönen Zeitungsartikel. Und so haben wir das dann tatsächlich gemacht. Und von diesem Tage an hat sich das Blatt gewandelt. Am Ende des Jahres, wir haben mit 9 Pfadfindern gestartet, am Ende des Jahres waren wir 42. Mit steigender Tendenz. Und im darauffolgenden Jahr haben wir Ausfahrten gemacht mit den Pfadfindern und den Eltern. Da war da eine Truppe von über 100 Leuten zusammen. Ich konnte es gar nicht fassen. Meine Frau startete eine Kleinkindgruppe. Die war ruckzuck für 3 Jahre ausgebucht. Und weil ich dann gemerkt hatte, dass die Väter, die zwar in Winsen an der Luhe ihren Schlafplatz hatten, aber während der Woche in der Stadt Hamburg gearbeitet haben, so gar keinen Kontakt zu ihren Kindern hatten, haben wir eine sogenannte Macho-Matinee gemacht. Väter mit ihren Kindern. Nur die Väter und ihre Jungs und Mädchen, mit denen wir dann verschiedene Unternehmungen gemacht haben. Und dann dachte ich, naja, lieber Gott, also jetzt wird mir das langsam zu viel. Was ist denn das für eine Dynamik, die ja plötzlich kommt? Das wäre nochmal eine andere Geschichte an anderer Stelle zu erzählen. Was ich damit nur sagen will, ich war überzeugt, dass ich strategisch alles richtig mache. Aber es gibt Variablen, die wir eben nicht kennen. Und ich musste an dieser Stelle einfach nochmal lernen, dass ich viel versucht hatte, aus dem eigenen herauszuschaffen. Und erst wenn es gelingt, sich zu verbinden, dann entsteht doch nochmal eine andere Dynamik und wir konnten Dinge besser machen. Wie soll man denn nun planen? Darauf zielt Jakobus ja ab, ne, in Vers 15. Ihr sollt vielmehr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jedes tun. Also es geht vielmehr darum, mein Leben nicht aus meiner Selbstsicherheit herauszugestalten oder aus meiner Selbstüberschätzung, sondern in enger Verbundenheit mit Gott, leben aus Gottes Hand, während ich gleichzeitig meiner Unfähigkeit und Zerbrechlichkeit bewusst bin. Vielleicht ist das wirklich ein Schlüsselgedanke. Denn ich brauche Gottes Heil in meinem Leben. Ich brauche seinen Halt und seine Sicherheit bei allem, was da kommen kann. Und die Theologie hat dafür einen lateinischen Begriff geprägt. Vielleicht ist der dem einen oder anderen ja auch bekannt. Die Conditio Jacobi. Die Bedingung des Jakobus oder der Vorbehalt des Jakobus. Und der Vorbehalt des Jakobus lautet, wenn der Herr es will. Es gab Zeiten, ich habe das selber nicht gesehen, ich habe es aber gelesen in diesem Zusammenhang, fand ich ganz interessant. Es gab tatsächlich Zeiten, wo man unter Verträge und Terminangaben das Kürzel SCJ geschrieben hat. Sub Conditione Jacobi. Das war entscheidend, um hier auszusagen, ne, unter der Bedingung des Jakobus gestalten wir diesen Vertrag. Und es bedeutete, wenn Gott will und wir leben, dann werden wir dieses oder jenes erreichen. Eine Sache wird nicht dadurch erst legitim, indem ich sprachlich Conditio Jacobi davor hänge. Es darf ja auch nicht zur Floskel werden. Aber wenn ich es ernst meine, dann beschreibt es eine Haltung. Habe ich diese Haltung, die dann zum Ausdruck kommt, nämlich dass bei allen Unternehmungen, die ich mache, zum Ausdruck kommt, ich bin am Willen Gottes interessiert und bleibe es. Und wenn das so ist, dann ist bei allen Unternehmungen auch ein ständiges Fragen, ein Nachfragen erforderlich. Gott, willst du das? Willst du das wirklich? Ich könnte schon losrennen. Ich bin bereit. Willst du das auch? Und wenn man sich in Themen über verschiedene Dinge, über Strategien und Ideen austauscht, dann gibt es da immer diejenigen, die ganz schnell sind, Ideen haben, das sprudelt nur so raus und die scharren schon mit den Hufen. Und dann gibt es diejenigen, die dann sagen, warte noch mal, lass uns noch mal drüber nachdenken, was ja auch nicht verkehrt ist. Wenn die sich gegenseitig gut verstehen, dann kann auch was Gutes draus werden, denke ich. Gott ist zutiefst für mich und möchte mir ein gelingendes Leben schenken. Und darum ist es so wichtig, dass Gott mich inspiriert, dass er meine Gedanken und Einsichten und Entscheidungen lenkt. Und wie finde ich das raus? Kennt ihr alle, ne? Bibel aufschlagen, Adlersuchmethode oder warten, bis eine Schrift an der Wand erscheint? Ich denke nicht, dass das hier so gemeint ist. Aber aus meiner Erfahrung ist der beste Weg, um herauszufinden, ob Gott das will, Zeit mit Gott zu verbringen. Ich muss Zeit mit Gott zu verbringen, damit die Conditio Jacobi keine Floskel bleibt, sondern zum Lebensstil wird. Ich habe für mich herausgefunden, zwei Dinge, wie ich Zeit mit Gott am besten verbringen kann. Das eine ist das Einüben in die Stille. Da mache ich nichts anderes, als zu sitzen, still zu sitzen. Die Gedanken sprudeln ja sowieso, die kann ich nicht anhalten. Ich möchte sie ja wahrnehmen und kann dann vielleicht innerlich auch mal eine Frage stellen, was ist damit? Worauf soll ich mein Augenmerk richten, Herr? Und das andere, die andere Möglichkeit, Zeit mit Gott zu verbringen, ist das Gehen. Ich sage mal bewusst spazieren gehen oder auch wandern. Und ich habe sehr schöne Erfahrungen gemacht, beispielsweise, wenn ich morgens in der Morgenluft zur Klinik zu Fuß laufe. Und dann laufe ich durch den Laher Park. Und manchmal mache ich so einen kleinen Schlenker, weil mir das zu kurz ist. Denke ich, bleib noch mal so ein bisschen hier in der Waldung, die dann so ein bisschen ausläuft. In Zehlendorf hinten, da wird es ein bisschen hektischer. Da habe ich dann Zeit, um noch mal mitzukriegen, was geht denn in mir vor? Und Herr, welche Gedanken sind es denn, über die ich mir etwas Neues denken oder fassen könnte. Und Gott ordnet Pläne. Er ordnet Gedanken. Und Gebet ist nichts anderes letztlich, als Gott mein Herz zu zeigen. Und sagen, so bin ich hier. Das ist alles da. Und die ganzen 150 Psalmen sprechen, denke ich, dieselbe Sprache, wo ja, Gefühle rauf und runter in die Gegenwart Gottes getragen werden. Und Gott kann mich ermutigen, er kann mich korrigieren und er führt mich. Und so ist mein persönliches Bibellesen über die vielen Jahre auch anders geworden. Ich lese Bibel nicht nur, um einen Bibeltext auszulegen, sondern um einen Schatz in meinem Herzen anzulegen. Und manchmal kann Gott aus diesem Schatz heraus etwas heben und wecken und sagen, schau dorthin. Und auf diese Weise letztendlich mit Gott irgendwie synchron zu werden, bedeutet eben auch Korrektur anzunehmen und zu erleben. David hat das beispielsweise auch gut gemacht. Wir kennen ja seine Überlegungen, wie beispielsweise in Psalm 86, weise mir, Herr, den Weg, dass ich in deiner Wahrheit wandle. Und Wahrheit ist hier ein Beziehungsbegriff. Und gehen mit dem Herrn hat was mit Beziehung zu tun, in Kontakt sein zu tun. Gemeinsam bewegt man sich voran. Gerade deshalb, und da denke ich, ja, deshalb schreibt Jakobus auch auf diese Weise, weil ich ja so viel Eigenwille habe. Ich habe auch Ideen, wie Sachen klappen könnten oder besser sein könnten. Ich bin intelligent, ich bin eigenständig, ich kann Pläne schmieden, ich kann Strategien entwickeln und ich bin hoffentlich schlau genug, das nicht allein zu tun, also nur das zu tun, sondern auch bei aller Vorerfahrung deutlich in mich hineinzugehen und zu sagen, lieber Gott, was denkst du denn darüber? Denn viele Jahre in der Rückschau habe ich schon das Empfinden, Gott hat mir in manchen Situationen, von denen ich dachte, so und so machen wir das, widerstanden. Hat es nicht gelingen lassen. Und das sind nicht immer die besten Erfahrungen, aber darin steckt eine Qualität zur Korrektur. Und zu sagen, Herr, ich möchte ja nicht, dass du mir widerstehen musst. Also bitte, wie kommen wir denn jetzt voran? Wie ist der Weg? Ich möchte dir vertrauen. Lege du den Weg an, korrigiere mich, schenk mir Gedanken, die mich befähigen, da ans Ziel zu kommen. Und gleichzeitig hat es mich gelehrt, auch davon auszugehen, dass in mir selbst auch Brüchigkeiten sind und Unberechenbarkeiten. Und die können ja schon auch meine Entschlossenheit oder meinen Stolz ankratzen. Und eben, um nicht in diese Falle zu tippen, ist das natürlich ein wichtiger Aspekt, sich Zeit zu nehmen, mit Gott zu gehen, um sich in entsprechender Weise führen zu lassen, Vertrauen aufzubauen. Und zuletzt ein weiterer Aspekt, und der betrifft uns gemeinsam. Ich denke, dass ein Mensch, der sich seiner Unsicherheiten bewusst ist, auch der Unvorhersehbarkeit bewusst ist, dass dieser Mensch innerhalb der Gemeinschaft sozial verträglicher ist. Diese Haltung macht den Menschen rücksichtsvoller, bescheidener, fragender, hörender. Und wir alle kennen Menschen, die aufgrund ihres ausgeprägten Selbstbewusstseins, ihrer Selbstbezogenheit auch rücksichtslos handeln können. Und da fehlt dann die viel benannte Empathie, die sie als Stärke eben nicht haben. Und die Conditio Jacobi minimiert aber jetzt die Nebenwirkungen, die so ein starkes Selbstbewusstsein mit sich bringt. Wann immer ich frage, was will denn Gott, minimieren sich die Nebenwirkungen eines überstarken Selbstbewusstseins. Gleichzeitig braucht Gesellschaft selbstbewusste Menschen, die Dinge anpacken, die gestalten. Und wir können nur dankbar sein, wenn wir sie in unseren Reihen haben. Gleichzeitig sollten sie bewusst auch um ihre Zerbrochenheit und Vergänglichkeit wissen. Wenn das zusammenkommt, glaube ich, sind das Perlen für jedes Team, für jede Gemeinschaft. Also Jakobus knöpft sich die Eigenständigen, die Macher vor und möchte sicherstellen, dass aus ihren positiven Eigenschaften keine überstolzen und rücksichtslosen Menschen werden. Er erinnert sie an die Unberechenbarkeit und die Zerbrechlichkeit in dieser Welt. Und er fordert sie auf, ihre Abhängigkeit von Gott zu stärken und zu kultivieren. Und ihre ausgeprägte Willensstärke darf letztlich dem Willen Gottes nicht entgegenstehen. Wenn sie aber den Rat des Jakobus zu Herzen nehmen und in dieser Haltung leben, dann sind sie eine große Kraft im Reich Gottes. Und so ende ich mit ein paar Zeilen des Dichters, Kabarettisten und Christen Hans-Dieter Hüsch. Gott, der Herr, verlässt uns nicht, wenn ich mein Herz mit ihm teile, so dass ich nichts bin und alles bin, sodass ich nichts habe und alles habe, dass ich nichts werde und doch alles werde. Gott segne uns. Amen.